Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, die allgemeine Fragestunde. Das sind die mündlichen Fragen auf Drucksache 9/23046. Und der erste Geschäftsbereich betrifft das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Zur Beantwortung steht bereit der parlamentarische Staatssekretär Stefan Mayer. Und die erste Frage betrifft die Änderung des Versammlungsgesetzes. Und sie wird gestellt von dem Abgeordneten Tobias Matthias Peterka von der AfD. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Kollege Peterka, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Im Zuge der Föderalismusreform I im Jahr 2006 ist die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht an die Länder übergegangen. Aufgrund von Artikel 125a Absatz 1 des Grundgesetzes gilt das Versammlungsgesetz des Bundes fort, solange und soweit die Länder keine eigenen versammlungsrechtlichen Bestimmungen erlassen. Angesichts dieser grundgesetzlich vorgegebenen Kompetenzverteilung sind dem Bundesgesetzgeber wesentliche inhaltliche Umgestaltungen des Versammlungsgesetzes des Bundes verwehrt, zu denen auch die Neufassung versammlungsrechtlicher Eingriffstatbestände zählt.
Zusatzfrage von Herrn Peterka.
Ja, vielen Dank. Es geht ja grundsätzlich um die Haltung dazu und man kann ja auch Zuständigkeiten wieder zurückführen. Und es gibt ja noch erheblich Bundesländer, die sich auf das jetzige Bundesgesetz eben noch beziehen. Worauf ich vor allem hinaus wollte, man kann ja jetzt quasi offen feststellen, dass die weit linke Regierung in Berlin sich schlussendlich das Bundesland politisch zur Beute macht. Festmachen lässt sich das konkret an einer Äußerung des Abgeordneten dort, Herrn Schlüsselburg, der gesagt hat, Zitat, das geplante Verbot von rechten Demonstrationen ersetzt nicht die Pflicht zum antifaschistischen Widerstand. Wir, also die linksgerichteten Parteien, müssen weiterhin auf die Straße gehen. Es ist also quasi dokumentiert, dass hier eine Ungleichbehandlung in Berlin stattfindet. Wird das Ministerium seine mannigfaltigen Kontakte nutzen, dagegen vorzugehen, bis hin zu einer formellen, abstrakten Normenkontrolle vielleicht?
Herr Staatssekretär.
Herr Kollege Peterka, wie ich ja bei der Beantwortung Ihrer ursprünglichen Frage ja ausgeführt habe, steht es nicht im Ermessen der Bundesregierung, das Bundesversammlungsgesetz zu ändern. Es gibt hier auch eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, insbesondere aus dem Jahr 2004, dass uns aufgrund des Übergangs der Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht in die Hände der Länder erhebliche inhaltliche Veränderungen des Bundesversammlungsgesetzes versagt sind. Es gibt fünf Bundesländer, die bislang eigene Landesverfassungsgesetze erlassen haben. Das ist Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Und es gibt ein Bundesland, das ist das Land Berlin, das Teilregelungen vorgenommen hat. Die restlichen Bundesländer haben im Grunde genommen eins zu eins das Bundesversammlungsgesetz übernommen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass sich die Bundesregierung keiner Bewertung des Gesetzentwurfs des Landes Berlin oder der Landesregierung des Landes Berlin hier zubewegt. Und wir sind auch nicht aufgerufen, einzelne Äußerungen von Abgeordneten bezüglich dieses neuen Entwurfs, handelt sich ja ausschließlich um einen Entwurf, das parlamentarische Verfahren läuft ja noch, hier vorzunehmen.
Weitere Zusatzfrage?
Ich habe extra erwähnt, die abstrakte Normenkontrolle. Dazu ist die Bundesregierung durchaus aufgerufen, wenn sie dann das erlassene Gesetz eben als verfassungswidrig ansieht. Wäre das möglich? Ich habe jetzt aus Ihren Äußerungen nicht entnommen, dass Sie das Gesetz so sehen. Sie haben sich jetzt formell quasi da rausgehalten. Deswegen einfach noch mal meine konkrete Nachfrage. Sie kennen den Entwurf ja wahrscheinlich. Diese Formulierung, ich zitiere noch mal, verboten wird eine Versammlung, die in erheblicher Weise gegen das sittliche Empfinden der Bürgerinnen und Bürger oder die soziale oder ethische Anschauung der Bürger verstößt. Das ist eine Generalermächtigung aus dunkelsten Zeiten, welcher Richtung auch immer. Einfach mal auch eine Frage an Sie persönlich. Wenn das so erlassen wird, würden Sie da eine abstrakte Normkontrolle zumindest versuchen?
Herr Kollege Peterka, ich habe hier die Aufgabe und Freude, für die Bundesregierung zu antworten und keine persönlichen Stellungnahmen zum Besten zu geben. Aber ich muss Ihnen hier wirklich einfach auch noch mal rein formaliter entgegnen. Es handelt sich hier um ein Gesetzgebungsverfahren, das derzeit im Abgeordnetenhaus des Landes Berlin vonstatten geht. Es gibt noch keinen abgeschlossenen, kein fertiges Gesetz. Und Sie wissen selbst als Parlamentarier, dass nahezu jedes Gesetz sich im Laufe des parlamentarischen Verfahrens auch noch mal verändert. Deswegen ist diese hypothetische Frage, ob die Bundesregierung eine Normenkontrollklage gegen ein neues Berliner Landesversammlungsgesetz erheben würde, vollkommen hypothetisch und deswegen zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen obsolet und überflüssig.
Sie können gleich stehen bleiben, Herr Peterka. Die zweite Frage kommt auch von Ihnen und betrifft die Konsequenzen aus der Beschäftigung eines mutmaßlich rechtsextremistischen Leibwächters für den Präsidenten des Verfassungsschutzes. Herr Staatssekretär.
Herr Kollege Peterka, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat den Sachverhalt umfassend aufgeklärt. Anhaltspunkte für Extremismus liegen bei der konkreten Person nicht vor. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat als Dienst- und Fachaufsichtsbehörde des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurde unterrichtet und entsprechend informiert. Das zuständige parlamentarische Kontrollgremium ist ebenfalls unterrichtet.
Zusatzfrage?
Also, man sieht ja an diesem Beispiel, dass die Kategorie, die beim Bundesamt geführt wird, die sogenannte Kontaktschuld zur Einstufung als Verdachtsfall oder noch weitergehende Stufen, dass diese Kategorie der Kontaktschuld erheblich fehlgeht, dass sie schlussendlich viel zu früh diese Einstufungen auslöst. Weil wenn man jetzt mal konsequent gewesen wäre, wenn Sie jetzt sagen, der Verdacht hat sich nicht erhärtet, wenn er erhärtet worden wäre, wäre Herr Haldenwang unter Beobachtung zu stellen gewesen durch sich selber oder wie auch immer. Oder sehen Sie das anders?
Herr Kollege Peterka, auch hier stellen Sie wieder eine hypothetische Frage. Zunächst möchte ich noch einmal deutlich machen, es handelt sich hier um Personalangelegenheiten, die, so denke ich, und ich hoffe, dass es auch Konsens hier im Hause ist, nicht in der Öffentlichkeit debattiert werden sollten. Aber es ist ja, und das habe ich ja auch erwähnt, deutlich geworden, jetzt auch nach den intensiven Überprüfungen durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass die betreffende Person, die Gegenstand ihrer Anfrage ist, nicht extremistisch ist und nicht als extremistisch einzuordnen ist. Für den Fall, dass dies anders gewesen wäre, wäre selbstverständlich der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Haldenwang, nicht als Kontaktperson einzustufen gewesen. Ich habe Ihre Frage, das muss ich ganz ehrlich sagen, eher als etwas ironisch empfunden.
Weitere Zusatzfrage?
So ironisch ist das nicht. Es war schlussendlich sein Leibwächter und es gibt genug Kontaktschuldbegründungen, wo man jetzt nicht 2 Stunden sich unterhalten muss. Noch mal eine Frage. Diese Kategorie, an der wird also festgehalten vom Bundesamt, vom Ministerium auch, dass diese Kontaktschuld zu eingestuften Personen tendenziell sofort zu einer entsprechenden Einstufung der Kontaktperson führt. Daran wird also festgehalten.
Herr Kollege Peterka, ich bin der festen Überzeugung, dass die Einstufung als sogenannter Kontaktperson vollkommen rechtsstaatlich einwandfrei durch das Bundesamt für Verfassungsschutz vorgenommen wird. Und um dies noch mal auch deutlich zu sagen, es handelte sich hier bei der betreffenden Person um jemanden, der nicht im unmittelbaren Umfeld des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz sich aufgehalten hat, sondern im erweiterten Umfeld.
Vielen Dank. Frage Nummer 3 wird schriftlich beantwortet. Die 4. Frage betrifft die Anzahl der dem islamistischen Spektrum zurechenbaren Betreiber von Moscheen. Und sie wurde gestellt von dem Kollegen Stefan Brandner von der AfD. Herr Staatssekretär.
Herzlichen Dank, Herr Kollege Brandner. Ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Beobachtung von islamistischen Bestrebungen durch das Bundesamt für Verfassungsschutz kann sich neben Einzelpersonen auch auf institutionalisierte Personenzusammenschlüsse, wie beispielsweise Moscheevereine, bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes beziehen. Aufgrund der Dynamik und Volatilität der islamistischen Szene sowie der grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder ist eine belastbare zahlenmäßige Erfassung von allen Moscheen, die der islamistischen Szene zuzurechnen wären, durch die Bundesregierung nicht möglich. Sie nehmen den Begriff des Islamismus als Ausgangspunkt Ihrer Frage. Dieser Begriff, wie er auch in den Verfassungsschutzberichten des Bundes und der Länder Verwendung findet, beschreibt kein einheitliches Phänomen, sondern umfasst verschiedene Strömungen. Das Spektrum reicht dabei von legalistischen Strömungen, die ihre Interpretationen einer islamkonformen Ordnung über politische und gesellschaftliche Einflussnahmen durchzusetzen versuchen, bis hin zu dschihadistischen Gruppierungen, die terroristische Gewalt gegen sogenannte Ungläubige als unverzichtbares Mittel betrachten. Je stärker gewaltorientiert eine solche Strömung ist, desto intensiver erfolgt die Beobachtung durch den Bund. Entsprechend findet eine Beobachtung von Moscheen, die eher dem legalistischen Spektrum zuzurechnen sind, vor allem durch die jeweils zuständigen Länder statt. Dies erfolgt jedoch jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunkten und ausgehend von den regionalen Gegebenheiten anhand verschiedener Kriterien. Weiterhin sind einheitliche Kriterien, wann eine Moschee als islamistisch zu bezeichnen wäre, nicht durchweg praktikabel. Denn dies kann zum Beispiel an der Trägerschaft einer Einrichtung, den Funktionären, der regulären Besucherschaft oder aber den dort in unterschiedlicher Regelmäßigkeit auftretenden Personen festzumachen sein.
Zusatzfrage?
Ja, gerne. Es ging ja weniger um Vereine, sondern es geht um Immobilien. Und es geht jetzt auch, wenn ich über Islamismus rede, natürlich um den verfassungsfeindlichen Islamismus. Deshalb nochmal meine Frage, welche Kenntnis haben Sie oder die Bundesregierung darüber, welche Moscheen oder andere Immobilien sich im Besitz, im Eigentum von Personen oder Vereinen befinden, die dem verfassungsfeindlichen Islamismus zuzurechnen sind?
Herr Kollege Brandner, islamistisch kann ja nicht die Liegenschaft, kann ja nicht das Gebäude sein, sondern nur die Personen oder ein Teil der Personen,
das
die sich
ja
dort aufhält. Und ich habe Ihnen ja bei der Antwort auf Ihre originäre Frage ja ausgeführt, dass der Begriff des Islamismus sehr weit gefächert ist, dass er eben teilweise durchaus rechtlich hinnehmbare, legalistische Strömungen umfasst, aber eben auch dschihadistische Strömungen umfasst. Und nur für den Fall, dass es sich wirklich hier um gewaltorientierten Islamismus handelt, kommt das Bundesamt für Verfassungsschutz überhaupt in die Lage, zuständig zu sein. Für alle anderen Bereiche sind die Landesämter für Verfassungsschutz zuständig. Und wie ich erwähnt habe, aufgrund der originären Zuständigkeit der Länder für die Moscheevereine in ihrem Zuständigkeitsbereich, ist es uns als Bund und auch dem Bundesamt für Verfassungsschutz nicht möglich, hier eine valide Zahl zu nennen, wie Sie es in Ihrer originären Frage intendieren oder beabsichtigen, wissen zu wollen. Die Länder sind hier auch, ganz offen gesagt, in ihrem Meldeverhalten und auch in ihrer Festlegung in den jeweiligen Landesberichten oder Berichten der Landesämter für Verfassungsschutz sehr unterschiedlich.
Möchten Sie noch mal nachfragen?
Gerne. Also ich finde es jetzt sehr interessant, Herr Staatssekretär, dass Sie unterscheiden auf der einen Seite verfassungsfeindliche Bestrebungen, die offenbar nicht so wichtig sind, auf der anderen Seite dann gewaltbereite Verfassungsfeinde, die offenbar in Ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Ich habe das bisher immer gemeinsam gesehen, egal wie verfassungsfeindlich man ist, ob gewalttätig oder nicht, dass das auf jeden Fall beobachtet und bekämpft werden muss. Aber sei es drum, ich nehme das mal so auf, dass da offenbar bei Ihnen unterschieden wird. Mich verwundert jetzt sehr diese Antwort, weil es ja Fragen danach gibt, Drucksache 19/2057, wie viele Grundstücke, wie viele Immobilien sind der linksextremen Szene zuzuordnen? Antwort 51. Es gibt die Drucksache 10043 aus 19. Frage, wie viele Grundstücke Immobilien sind der rechtsextremen Szene zuzuordnen? Antwort 77. Also da wissen Sie aufs Komma fast genau, wie viele Immobilien das sind. Und beim Islamismus eiern Sie jetzt so rum und haben gar keine Ahnung. Also aus meiner Überzeugung, wenn ich die Zahlen mal hochrechne, was Haftbefehle angeht, was Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt angeht, sind die islamistischen Bestrebungen etwa 10 bis 50 Mal so hoch wie rechts- und linksextremistische Bestrebungen zusammen. Was sagt denn jetzt über die Gebäude- und die Immobilienanzahl das für Sie aus? Sie haben keine Ahnung zum Islamismus. Sie wissen aufs Komma genau bei Linksextremismus und bei Rechtsextremismus Bescheid. Warum? Sind Sie auf dem islamistischen Auge blind?
Herr Kollege Brandner, ich verwahre mich in aller Entschiedenheit und in aller Deutlichkeit gegen diesen Vorwurf, dass wir hier blind wären auf dem Auge des Islamismus. Wir nehmen als Bundesregierung und insbesondere als Bundesinnenministerium die islamistischen Bestrebungen in Deutschland sehr, sehr ernst. Und auch den Kampf gegen den islamistischen Terrorismus nehmen wir auch vor allem sehr ernst. Und das ist Ihre Bewertung, wenn Sie glauben, dass ich hier rumeiere. Aber ich möchte hier deutlich entgegnen, dass wir uns an Recht und Gesetz zu halten haben als Bundesregierung und auch das Bundesregierung. Bundesamt für Verfassungsschutz. Und es stimmt auch nicht, auch wenn Sie versuchen, den Eindruck zu erwecken, und ich möchte Ihnen auch hier in aller Entschiedenheit widersprechen, wir nehmen jegliche verfassungsfeindliche Bestrebungen ernst, unabhängig davon, ob sie gewaltorientiert sind oder nicht. Aber es gibt eben eine klare Zuständigkeitsverteilung dahingehend, dass wir als Bundesregierung und das Bundesamt für Verfassungsschutz nur für gewaltorientierten Islamismus zuständig ist. Darüber hinaus sind die Länder für die sonstigen Moscheevereine oder für die sonstigen islamistischen Bestrebungen zuständig. Es gibt hier einfach eine klare Aufgabenabgrenzung zwischen den Landesämtern für Verfassungsschutz und dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Und ich bitte Sie einfach, dies zur Kenntnis zu nehmen.
Vielen Dank. Herr Brandner, Sie sind noch mal dran mit Frage 5. Betrifft Kosten einer Studie zu Rassismus in der Gesellschaft. Herr Staatssekretär.
Herr Kollege Brandner, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Schätzungen über die Gesamtkosten zu der von Herrn Bundesminister Horst Seehofer vorgeschlagenen breiten Studie lassen sich derzeit noch nicht beziffern. Vor dem Hintergrund der noch laufenden Überlegungen zur möglichen Konzeption und Anlage der Studie lassen sich auch noch keine Aussagen mit Blick auf die Durchführung oder Beauftragung zur Erstellung treffen.
Möchten Sie nachfassen?
Ja, gerne. Es geht ja um die Frage, dass das Bundesinnenministerium eine gesellschaftliche Studie zum Rechtsextremismus einholen möchte. Da wäre jetzt meine Frage, wenn das noch in den Grundzügen so bei Ihnen geplant wird, können Sie denn ausschließen, dass im Rahmen dieser doch wahrscheinlich dann auch gut bezahlten Studie einschlägige linksextremistisch durchwirkte Organisationen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung beispielsweise beauftragt werden, tätig zu werden, um diese Studie zu erstellen? Können Sie das ausschließen?
Herr Kollege Brandner, ich habe Ihnen ja bereits ausgeführt, dass es derzeit Überlegungen gibt, insbesondere im Bundesinnenministerium, dass wir vor dem Hintergrund, und ich denke, das ist auch nicht zu bestreiten, Rassismus universell ist und einer gesamtgesellschaftlichen Beobachtung und auch Beleuchtung bedarf, eine Studie bevorzugen oder befürworten, die eben genau diesen gesamtgesellschaftlichen Ansatz im Fokus hat. Diese Überlegungen werden jetzt in der Bundesregierung vorangetrieben. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat vor, diese Überlegungen bis zur nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses, des Ausschusses des Kabinettes, des Kabinettsausschusses gegen Bekämpfung und Rassismus Ende Oktober auch zu Ende zu führen. Und dann wird über die Frage zu entscheiden sein, welche Institution, welche wissenschaftliche Einrichtung mit der Erstellung dieser Studie beauftragt wird. Ich persönlich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass es eine Hochschule, eine wissenschaftliche Einrichtung sein wird, die am Ende die Erstellung dieser Studie übernehmen wird und nicht ein Verein oder eine Institution, wie Sie einen gerade eben genannt haben.
Weitere Zusatzfrage?
Ja, das beruhigt zumindest ein wenig. Jetzt sind wir als AfD, soweit ersichtlich, die einzige Partei, die sich tatsächlich mit allen Formen des Extremismus kritisch auseinandersetzt und alle Formen des Extremismus bekämpfen möchte, sowohl den Rechtsextremismus als auch den Linksextremismus als auch den islamistischen Extremismus. Wir hatten ja gerade das Thema. Deshalb meine Frage mal in die andere Richtung. Wir haben ja jetzt gerade aktuell Liebigstraße 34. Da wird eine Räumaktion Richtung links durchgeführt. Nach meiner Kenntnis kommen da 2.500 bis 3.000 Polizeibeamte zum Einsatz, also ungefähr 1.000-mal so viele Polizeibeamte, wie die im Einsatz waren, als der Sturm auf den Reichstag abgewehrt wurde. Das muss man sich mal vor Augen führen. Es gibt andere linksextremistische Gewaltausbrüche tagtäglich, Brandanschläge auf die Berliner S-Bahn. Wir haben regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig in Leipzig-Konnewitz Straßenschlachten, bürgerkriegsähnliche Zustände. Wir haben die Räumung dieser Kneipe, dieser Linksextremisten-Kneipe Syndikat gehabt vor einigen Wochen. Deshalb meine Frage, wäre es nicht angezeigt, eine solche gesellschaftliche Studie dann auch in alle Richtungen ausfasern zu lassen oder auch alle extremistischen Richtungen ergreifen zu lassen?
Herr Kollege Brandner, ich möchte für die Bundesregierung klar zum Ausdruck bringen, dass wir jegliche Art von Extremismus, unabhängig davon, ob es sich um Linksextremismus handelt, um Rechtsextremismus handelt oder um Islamismus handelt, gleichermaßen ernst nehmen und entschieden und konsequent bekämpfen. Ja, weil Sie gesagt haben, Sie wären die einzige Fraktion, die diese Sichtweise an den Tag legt. Ich möchte auf jeden Fall für die Bundesregierung in Anspruch nehmen, dass wir jede Art, jede Form von Extremismus gleichermaßen entschieden und konsequent bekämpfen. Aber Ich möchte auch deutlich machen, und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat dies ja auch gestern bei der Vorstellung des Lagebildes Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden auch gemeinsam mit den Präsidenten der Bundessicherheitsbehörden getan, als er feststellte, dass derzeit die größte Gefahr für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt aus dem Bereich des Rechtsextremismus, des Rassismus und des Antisemitismus stammt. Und vor dem Hintergrund ist es aus meiner Sicht vollkommen richtig, dass sich die Bundesregierung jetzt dem Gedanken nähert und die Überlegungen vorantreibt, eine gesamtgesellschaftlich angelegte Studie zu beauftragen, die vor allem den Rechtsextremismus und den Rassismus in den Blick nimmt und eben nicht nur bezogen auf einzelne Berufsgruppen, auch nicht nur bezogen auf einzelne Genres, auf den öffentlichen Dienst, sondern einen gesamtgesellschaftlichen, universellen Ansatz pflegt. Ich halte dies für sehr sachgerecht und für sehr zutreffend.
Vielen Dank. Zu diesem Bereich möchte die Kollegin Renate Künast, Bündnis 90 Die Grünen, eine weitere Frage stellen.
Herr Staatssekretär, ich frage Sie ausdrücklich nicht nach Ausschreibung und Vergabe, weil das ist ja an Recht und Gesetz gebunden. Insofern können Sie darauf jetzt gar nicht antworten, sondern es ist ja hier eine Stiftung gerade benannt worden. Der Name gefallen ist die Amadeo-Antonio-Stiftung, benannt nach Amadeo Antonio, ein Schwarzer, der 1990 von Rechtsextremen in Eberswalde ermordet wurde. Ich glaube, würde gerne von Ihnen einen Satz zu dieser Stiftung hören. Für meine Begriffe ist die Amadeo-Antonio-Stiftung eine, die fachlich gut und qualifiziert arbeitet, seit langer Zeit in der Bildungsarbeit Recherchearbeit macht und wahrscheinlich deshalb auch nicht von ungefähr unter anderem auch von Bundesregierung finanziert wird, mit einzelnen Projekten.
Frau Kollegin Künast, die Amadeo-Antonio-Stiftung ist seit vielen Jahren im Dialog und in der Kooperation mit der Bundesregierung. Ich möchte auch nicht verhehlen, dass wir auch insbesondere im Bundesinnenministerium nicht immer zu 100% deckungsgleich sind mit den Positionen und Auffassungen der besagten Stiftung. Aber sie ist mit Sicherheit im zivilgesellschaftlichen Bereich der Bekämpfung von Extremismus, von Radikalismus, von Antisemitismus eine Institution von mehreren, von vielen, die hier auch mit ernst zu nehmen ist und ein Dialogpartner der Bundesregierung ist.
Vielen Dank. Das war Frage 5. Wir kommen zu Frage Nummer 6. Die stellt die Abgeordnete Dr. Irene Mihailic. Und sie betrifft das Erfordernis einer Untersuchung des Ausmaßes verfassungsfeindlicher Tendenzen in der Polizei. Herr Staatssekretär.
Frau Kollegin Dr. Mihailic, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat widmet sich bereits der Thematik verfassungsfeindliche Tendenzen in der Polizei, auch wenn hierfür keine Studie im Sinne der Fragestellung in Auftrag gegeben wurde. So hat das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat bereits im Sommer dieses Jahres einen Bericht zu disziplinarrechtlichen Konsequenzen bei extremistischen Bestrebungen veröffentlicht. Zudem wurde am gestrigen Tag, am 6. Oktober 2020, vom Bundesminister Horst Seehofer unter Mitwirkung der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder erstellte Lagebericht Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden vorgestellt. Es wird deutlich, dass die Zahl der Betroffenen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Beschäftigten sehr gering ist, wenngleich es sich nicht um Einzelfälle handelt.
Zusatzfrage?
Ja, vielen Dank, Herr Mayer, für die Beantwortung meiner Frage. Die Vorstellung des Lageberichts gestern hatte aber nichts mit meiner Fragestellung zu tun, die ich Ihnen noch mal ins Gedächtnis rufen will. Ich habe gefragt, oder Sie nach Ausmaß und Ursachen von Rechtsextremismus bei der Polizei gefragt und ob Sie da eine wissenschaftliche Studie nicht für sinnvoll halten. Und deswegen möchte ich die Nachfrage stellen, wie Sie denn ohne wissenschaftliche Untersuchungen wirklich fundierte Erkenntnisse über Ausmaß und Ursachen von Rechtsextremismus und Rassismus in polizeilichen Organisationseinheiten oder auch in bestimmten Tätigkeitsbereichen der Polizei sowie auch über die Gefahr einer rechtsextremen Unterwanderung erhalten möchten. Denn solche Erkenntnisse sind ja auch für die innere Führung der Polizei von höchster Relevanz. Denn es geht ja auch darum, daraus weitere Maßnahmen abzuleiten.
Frau Kollegin Dr. Michalitsch, Sie hatten ja heute auch schon die Gelegenheit, den Bundesinnenminister in der Sitzung des Innenausschusses dazu zu befragen. Und ich möchte hier noch mal deutlich machen, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer der erste Bundesinnenminister ist, der seit der Wiedervereinigung ein derartiges Lagebild über die Situation von Rechtsextremisten oder über das Vorhandensein von Rechtsextremisten in den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder in Auftrag gegeben hat. Es ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die mit dem gestrigen Lagebericht auch einen weiteren Erkenntnisfortschritt bringt. Aber um dies auch deutlich zu sagen, dies ist natürlich nur ein Zwischenschritt. Wir werden dieses Lagebild weiter fortschreiben. Wir werden es erweitern um den gesamten Bereich des öffentlichen Dienstes. Und was neben dem statistischen Material, das durch dieses Lagebild eruiert wird, aus meiner Sicht sogar noch wichtiger ist, dass dieses Lagebild dahingehend fortgeschrieben wird, dass auch über die Hintergründe, über die Motivlagen, über Meldewege auch entsprechend mehr zur Kenntnis kommt, mehr analysiert wird. Es wird also eine Fortschreibung dieses Lagebildes dahingehend geben, dass ein Analyseteil angeschlossen wird, der eben mehr als nur die Zahlen beleuchten soll, sondern mehr auf die Hintergründe, auf die Motivlage von rechtsextremistischen Bestrebungen und Gedankengut in den Sicherheitsbehörden Auskunft geben wird. Um auch eines noch mal klar zu sagen, weil auch medial teilweise versucht wird, einen anderen Eindruck zu insinuieren, der Bundesinnenminister und wir als Bundesinnenministerium bekämpfen entschieden jeglichen Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden. Rechtsextremisten haben in den Sicherheitsbehörden nichts verloren. Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden darf nicht geduldet werden. Und es bedarf hier einer konsequenten und entschiedenen Verfolgung, auch wenn derartige Erkenntnisse ans Tageslicht geraten.
Weitere Zusatzfrage, Frau Manage.
Also ich hatte Sie ja noch mal nach Ausmaß und Ursachen gefragt und aktuell wissen wir eigentlich weder noch. Ja, also wir haben den Lagebericht, das ist eine reine Hellfeldbetrachtung. Es fehlt jegliche Betrachtung des sogenannten Dunkelfeldes und deswegen möchte ich Sie jetzt an der Stelle noch mal ganz konkret fragen, einfach weil ich jetzt irgendwie rausgehört habe, Sie halten eine wissenschaftliche Untersuchung, eine wissenschaftlich fundierte Analyse nicht für notwendig. Deswegen möchte ich Sie fragen, welche Erkenntnisse, konkreten Erkenntnisse liegen Ihnen denn vor über Ausmaß und Ursachen von Rechtsextremismus und Rassismus innerhalb polizeilicher Organisationseinheiten sowie auch zu möglichen rechten Unterwanderungsstrategien?
Frau Kollegin Dr. Michalitsch, Bundesinnenminister Horst Seehofer hat ja heute auch noch mal in der Sitzung des Innenausschusses deutlich gemacht, dass es ihm ein außerordentlich wichtiges Anliegen ist, diesen unzweifelhaft vorhandenen, zwar in der Summe im Vergleich zu der Gesamtzahl der Beschäftigten eher untergeordneten, aber jeder Einzelfall ist einer zu viel, vorhandenen rechtsextremistischen Bestrebungen auf den Grund zu gehen und vor allem auch der Motivlage auf den Grund zu gehen. Und wir sperren uns hier auch in keiner Weise weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich habe bei der Beantwortung der Frage des Kollegen Brandner oder der Nachfrage des Kollegen Brandner ja auch deutlich gemacht, dass wir jetzt als Bundesinnenministerium eine gesamtgesellschaftliche Studie, eine wissenschaftliche Studie in Auftrag geben wollen, die sich nicht nur auf eine Personengruppe, sich nicht nur auf eine Berufssparte bezieht, sondern die den gesamten Bereich nicht nur des öffentlichen Dienstes, sondern auch darüber hinausgehend in den Blick nimmt. Weil es rechtsextremistische Tendenzen ja durchaus auch vielleicht einmal bei manchen Vermietern gibt, wenn es darum geht zu entscheiden, wer den Zuschlag bekommt für eine Mietwohnung. Oder es gibt auch vielleicht in anderen privatwirtschaftlichen Vertragsbeziehungen auch durchaus rechtsextremistische Anwandlungen. Und vor dem Hintergrund wäre es aus unserer Sicht vollkommen verkürzt, sich nur hier den Sicherheitsbehörden zuzuwenden. Wie gesagt, jeder Einzelfall von rechtsextremistischen Bestrebungen und Straftaten, teilweise sind es ja Straftaten, ist einer zu viel. Jeder Tat muss unnachgiebig und konsequent nachgegangen werden. Rechtsextremisten haben sowohl in den Sicherheitsbehörden des Bundes als auch in den Sicherheitsbehörden der Länder nichts verloren. Ich bin aber auch der Überzeugung, und das zeigt ja auch das gestern vorgestellte Lagebild, dass dann, wenn derartige Vorfälle auch auftauchen und bekannt werden, auch sowohl arbeitsrechtlich, disziplinarrechtlich, aber eben auch teilweise strafrechtlich entschieden geahndet wird und dem auch nachgegangen wird.
Vielen Dank. Für eine weitere Zusatzfrage hat sich gemeldet die Kollegin von Storch.
Ja, vielen Dank. nach den Fragen, die jetzt auch hier wieder großen Raum eingenommen haben und, wenn ich das für diejenigen, die nicht im Innenausschuss sagen darf, auch dort sehr großen Raum einnehmen, nämlich Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Der Lagebericht hat sich jetzt damit auseinandergesetzt und festgestellt, um es noch mal in Zahlen zu sagen, es ging um 17 Fälle unter 100.000 Mitarbeitern innerhalb von 3 Jahren. Darüber reden wir hier jetzt wieder seit Stunden und darüber reden wir seit Tagen und sehr viel mehr Stunden noch im Innenausschuss. Und jetzt kommen Sie und wollen eine gesamtgesellschaftliche Studie noch dazu machen. Meine Frage lautet, sind Sie möglicherweise der Meinung, dass das Problem, das die Polizei hat, sehr viel mehr von außen als von innen kommt und dass wir uns vielleicht in völlig unverhältnismäßiger Weise zeitmäßig, rein zeitmäßig, nur mit diesen 3 Fällen in den letzten 3 Jahren auseinandersetzen und uns vielleicht mal dem Problem zuwenden sollten, was die Polizei insgesamt hat, nämlich eine nicht mehr Akzeptanz in breiten Teilen, in wachsenden Teilen der Gesellschaft, die immer gewalttätiger wird gegenüber der Polizei, die Recht und Ordnung nicht mehr anerkennt und die mit Ordnungsmaßnahmen nicht mehr zu erreichen sind. Es reicht, wenn wir schauen nur zuletzt nach Leipzig-Konnewitz und so weiter. Wir wissen, was die Problematik der Polizei ist. Sind Sie vielleicht der Meinung, dass wir uns dem mal etwas mehr zuwenden sollten und nicht den 3 Menschen, die unter 100.000 Mitarbeitern, den 17 Fällen in unter 100.000 Mitarbeitern in den letzten 3 Jahren juriert werden konnten?
Herr Staatssekretär. Verehrte Frau Kollegin von Storch, um dies noch einmal deutlich zu sagen für die Bundesregierung, jeder Fall von rechtsextremistisch-rassistisch motiviertem Gedankengut oder Straftaten in den Sicherheitsbehörden ist einer zu viel. Deswegen möchte ich keinen Fall bagatellisieren und herunterreden. Das Lagebild, das gestern veröffentlicht wurde, hat zutage gefördert, dass in dem Zeitraum, es sind genauer gesagt nicht nur 3 Jahre, es sind 3 Jahre und ein Quartal, also vom 01.01.2017 bis zum 31. März dieses Jahres insgesamt bei den Sicherheitsbehörden des Bundes 17 erwiesene Fälle vorkamen und 58 Verdachtsfälle, von denen noch nicht alle abgearbeitet sind. Hier gilt natürlich auch wie immer die Unschuldsvermutung zugunsten des Delinquenten. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich diese Zahl 17 noch etwas erhöht. Ich möchte die Zahl in keiner Weise bagatellisieren. Und trotzdem deutlich machen, dass zu der Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bundessicherheitsbehörden, auch der Zoll war ja mit umfasst, insgesamt 109.000, sich die Gesamtzahl der Verdachtsfälle und auch der erwiesenen Fälle als relativ klein ausnimmt, was aus meiner Sicht auch zu Recht den Rückschluss zulässt, dass es innerhalb der Sicherheitsbehörden des Bundes, möchte dies aber auch für die Sicherheitsbehörden der Länder in Anspruch nehmen, keinen strukturellen, keinen systematischen und auch keinen latenten Rassismus, Radikalismus oder Antisemitismus gibt.
Auch wenn das ein schwieriges Thema ist, bitte ich doch auf die Redezeit jeweils zu achten, auf beiden Seiten. Als Nächster hat sich für eine Zwischenfrage gemeldet der Kollege Hilse. Sie hatten schon die doppelte Zeit für Ihre erste Frage verbraucht, Frau Storch.
Vielen Dank, Herr Präsident. Extremismus, so wie Sie es selber sagen, ist natürlich grundsätzlich abzulehnen, egal aus welcher Richtung er kommt. Ich habe mich mit, Sie wissen, dass ich 30 Jahre Polizist war, ich habe mich mit ehemaligen Kollegen in den letzten 14 Tagen unterhalten und die haben das Gefühl, dass diese Debatte, die hier aus dieser Richtung kommt, eher dazu dient, Kritik quasi zu erdrücken. Und halten Sie es für möglich, dass Polizisten, die im täglichen Dienst sind, also zum Beispiel im Streifendienst, dass gerade diejenigen Kritik zum Beispiel an der Migrationspolitik üben, weil sie tagtäglich mit den Verwerfungen, die mit dieser verfehlten Migrationspolitik einhergehen, konfrontiert sind. Ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich jeden Tag, wenn ich im Dienst war, in einem Asylbewerberheim war. Und der zweite Satz, wenn ich mal jemanden kontrollieren wollte oder einen Ausweis kontrollieren wollte, war, du Nazi-Schwein. Also halten Sie es für möglich, dass also die Kritik an dieser Migrationspolitik der Polizisten aus den täglichen Erlebnissen wegen der Verwerfung in der Gesellschaft zustande kommen?
Herzlichen Dank, Herr Kollege, für Ihre Frage, die ich leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollumfänglich beantworten kann, weil uns hier auch noch das notwendige die notwendige wissenschaftliche Expertise fehlt. Und gerade deshalb hat Bundesinnenminister Horst Seehofer ja auch angeregt, dass neben den jetzt schon genannten Studien, also dieser gesamtgesellschaftlichen wissenschaftlichen Studie, die Rassismus in den Blick nimmt und der Erweiterung des gestern vorgestellten Lagebildes, auch eine wissenschaftliche Studie erarbeitet werden soll, die in den Blick nimmt, warum sich Mitbürgerinnen und Mitbürger überhaupt den Polizeiberuf öffnen, was sie motiviert, Polizist zu werden oder Polizistin zu werden, aber dann auch, was möglicherweise im Laufe des Berufsalltags dazu führt, extremistisches Gedankengut anzunehmen bzw. sich extremistischem Gedankengut gegenüber zu öffnen. Um auch eines, Herr Kollege, klar zu sagen, selbst wenn es hier Negativerfahrungen gibt im Beruf, wenn es durchaus auch Frustrationserlebnisse gibt im Beruf, und die gibt es sehr wohl im Polizeiberuf, das weiß ich auch aus vielen Gesprächen und Besuchen von Inspektionen vor Ort, rechtfertigt dies in keiner Weise extremistisch zu handeln oder sich extremistisch zu äußern.
Letzte Frage zu dieser Hauptfrage stellt der Kollege Brandner.
Sie hatten eingangs ausgeführt, dass die Studie alle gesellschaftlichen Bereiche erfassen soll und als Beispiel für, Zitat, rechtsextremistische Bestrebungen, Zitat Ende, einen Vermieter genannt, der möglicherweise zweifelhafte Vermietungsentscheidungen trifft. Meine Frage, ab welchem Zeitpunkt ist denn für Sie ein Vermieter rechtsextremistischen Bestrebungen verdächtig, wenn er welche Entscheidungen trifft?
Herr Kollege Brandner, es geht nicht darum, was ich persönlich erachte, ab welchem Zeitpunkt ein Vermieter möglicherweise von Extremismus geleitet ist, wenn er die eine oder andere Entscheidung trifft oder nicht trifft. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass es an der Zeit ist, dass wir dieses Thema wirklich auch wissenschaftlich tiefer beleuchten, weil es sehr wohl natürlich immer wieder auch Hinweise darauf gibt, dass vielleicht auch mal in einer Ausländerbehörde, auch beim Jobcenter, möglicherweise eben auch bei der Vermietung einer Privatwohnung nicht sachgerechte Erwägungen leitend sind für Entscheidungen, sondern möglicherweise extremistisch oder auch antisemitisch motivierte Erwägungen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es ein guter Ansatz, sich nicht nur bezogen auf einen Beruf, auf eine Berufsgruppe oder auf den öffentlichen Dienst alleine zu konzentrieren, sondern insgesamt, gerade angesichts der Entwicklungen in den letzten Jahren mit dem deutlichen Anstieg auch von rechtsextremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten, dieses Thema Rechtsextremismus und Rassismus in einen universellen, gesamtgesellschaftlichen Blick zu nehmen.
Vielen Dank. Wir kommen zu Frage Nummer 7. Maßnahmen zur Erkennung von Rechtsextremismus bei der Polizei, von der Abgeordneten Luise Amtsberg, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Staatssekretär.
Sehr verehrte Frau Kollegin Amtsberg, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Ob und inwieweit bei den bislang erkannten Fällen in Berlin und Nordrhein-Westfalen sich um strukturierte Aktivitäten handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der betroffenen Länder. Der gestern vorgestellte Lagebericht Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der unter Mitwirkung von Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder erstellt wurde, bietet erstmalig einen bundesweiten Überblick über rechtsextremistische Vorfälle in den Sicherheitsbehörden. Zwar handelt es sich nicht nur um Einzelfälle, es ist aber dennoch festzustellen, dass die Zahl der erfassten Fälle im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitarbeiter in den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder sehr gering ist. Ich betone, es gibt kein strukturelles Problem bei den Sicherheitsbehörden. Der Lagebericht zeigt deutlich, wir dulden keine rechtsextremistischen Tendenzen in der Polizei und auch nicht in anderen Sicherheitsbehörden. Der Lagebericht zeigt auch sehr deutlich, werden solche Fälle bekannt, werden sie mit aller Konsequenz disziplinarrechtlich, arbeitsrechtlich und strafrechtlich verfolgt. Für solche Leute ist kein Platz im öffentlichen Dienst.
Zusatzfrage, Kollegin?
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Die Fragen muten ja ähnlich an zu dem Komplex eben gerade. Deshalb werde ich auch noch mal vertieft darauf eingehen. Zu dieser Frage, also dass wir erst mal gut finden, wenn die Bundesregierung sich Rassismus und rechtsextremen Strömungen und Tendenzen im Gesamtgesellschaftlichen zuwendet und versucht, diesen zu bekämpfen, da haben wir natürlich gar nichts gegen. Aber wir glauben schon, dass das Bundesinnenministerium gerade aus seiner Rolle des Dienstherrens heraus gegenüber der Polizei noch mal eine ganz andere Rolle hat. Also wirklich eine fokussierte Rolle einzunehmen und zu gucken, wo kommen solche Strukturen her? Sind sie überall gleich ausgeprägt? In der Fläche? In den Städten? Also wirklich genau zu gucken, wo kommt das her? Und gibt es da irgendwelche Muster? Das muss doch die Leistung sein, die das Bundesinnenministerium als Dienstherr auch für sich beansprucht. Und ich betone dazu nochmal, und das verbinde das mit einer Frage, ist es nicht sogar so, dass es den Polizistinnen und Polizisten, die zum übergroßen Teil auch mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz stehen und jeden Tag einen großartigen Job machen, dass das ihnen auch helfen würde, wenn man diese Form von kritischer Auseinandersetzung zielgenau wirklich auch angehen würde?
Frau Kollegin Amtsberg, ich bin ja froh, von Ihnen zu hören, dass Sie auch der Auffassung sind, dass der überwiegende Großteil der Polizeibeamtinnen und Beamten der Länder und des Bundes auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, klar auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Ich bin nämlich sehr wohl der gleichen Auffassung. Dennoch nehmen wir natürlich als Bundesinnenministerium unsere Verantwortung sehr ernst. Und ich habe ja erwähnt, der erste Bundesinnenminister seit der Wiedervereinigung, der ein derartiges Lagebild in Auftrag gegeben hat, war Bundesinnenminister Horst Seehofer. Und ich darf Ihnen hier auch in aller Offenheit sagen, die Begeisterung bei den Ländern, dass dieses Lagebild erstellt wurde, hat sich teilweise sehr in Grenzen gehalten. Also die Länder mussten teilweise hier auch etwas zum Jagen getragen werden, was die Bedeutung der Erstellung dieses Lagebilds anbelangt. Es war auch darüber hinaus Bundesinnenminister Horst Seehofer, der letztes Jahr entschieden hat, dass beim Bundesamt für Verfassungsschutz eine zentrale Koordinierungs- und Ansprechstelle eingerichtet wird zur Aufklärung von Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst bei den Sicherheitsbehörden. Es war die Bundespolizei, die eine derartige Vertrauensstelle unmittelbar beim Präsidenten der Bundespolizei angesiedelt hat. Seit Einrichtung dieser Stelle haben sich an diese Stelle allein 397 Hinweisgeber gewandt. Also ich glaube, man kann dem Bundesinnenminister als obersten Dienstherrn, wie Sie ihn zu Recht bezeichnet haben, hier nicht unterstellen, dass er dieses Phänomen des Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden irgendwie verharmlosen oder bagatellisieren würde.
Weitere Zusatzfragen?
Ja, wir haben gar nichts unterstellt. Wir haben nur Vorschläge gemacht, wie er seine Arbeit noch besser machen kann. Und weil Sie es ja angesprochen haben, für uns Grüne ist völlig klar, die Polizei ist essentieller Bestandteil des Rechtsstaates. Und deswegen müssen wir sie auch vor jedem Pauschalverdacht, gerade auch aus der Gesellschaft heraus, erhaben machen. Und dazu gehört eben auch eine gute und intensive Auseinandersetzung mit diesem schwierigen Thema. Weil ich ja nach Maßnahmen gefragt habe in meiner Ausgangsfrage. Und wir immer bestrebt sind, sozusagen auch weiter konkrete, gute Vorschläge zu machen, um das auch zu gewährleisten, dass die Polizei erhaben ist über solche Verdachte und konkrete Anlässe eben auch verfolgt werden, haben wir ja zum Beispiel den Vorschlag einer Polizeibeauftragtenstelle gemacht, weil wir ja auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass es vor allen Dingen couragierten Polizistinnen und Polizisten auch zu verdanken ist, solche Felder aus der Dunkelheit in das Helle zu bringen. Deshalb für mich wirklich absolut unverständlich, warum sperren Sie sich weiter einer solchen Stelle, wenn Sie doch eigentlich so einen guten Beitrag dazu leisten kann, auch aus den Strukturen selbst heraus zu einer Verfolgung solcher extremistischen Einstellungen zu kommen. Das verstehe ich einfach nicht.
Frau Kollegin Amtsberg, vielleicht verstehen Sie es ein bisschen besser, wenn ich Ihnen jetzt in einer Minute schnell ausführe. Ich möchte noch mal deutlich machen, wir haben schon vieles unternommen, um rechtsextremistische Bestrebungen in den Sicherheitsbehörden schneller ans Tageslicht zu bekommen. Und es gibt schon heute genügend sowohl innerbehördliche als auch außerbehördliche Möglichkeiten für Hinweisgeber, sich entsprechend auch durchaus unter Nichteinhaltung der Hierarchie und des Dienstweges zu melden, wenn ihnen rechtsextremistische Bestrebungen im Kollegenkreis auffallen. Und es ist gestern ja auch deutlich gemacht worden von dem Präsidenten der Sicherheitsbehörden, vom Bundesinnenminister, dass hier falsch verstandene Kumpanei oder falsch verstandene Loyalität vollkommen deplatziert sind, dass ein falsch verstandener Chorgeist auch in den Sicherheitsbehörden schädlich ist, auch für das Renommee, für die Reputation der Sicherheitsbehörden insgesamt. Und es gibt beispielsweise beim Bundespolizeipräsidenten ja die von mir erwähnte Vertrauensstelle. Es gibt seit August letzten Jahres diese zentrale Koordinierungs- und Ansprechstelle beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Also aus unserer Sicht erschließt sich beim besten will nicht die Notwendigkeit oder die Erforderlichkeit, einen zusätzlichen unabhängigen Beauftragten bei der Polizei mit anzusiedeln.
Vielen Dank. Weitere Frage von Frau von Storch.
Ja, vielen Dank. Wir machen jetzt genau das weiter, was wir seit Wochen auch im Innenausschuss machen. Wir reden über Rechtsextremismus in den deutschen Sicherheitsbehörden. Wir haben das gerade schon gemacht. Sie haben wieder das gemacht. Deswegen greife ich es jetzt auch nochmal auf. Wir haben festgestellt, es gibt keinen strukturellen Rassismus und Rechtsextremismus in den deutschen Sicherheitsbehörden. Das haben Sie jetzt mehrfach richtigerweise betont. Deswegen frage ich Sie, sind Sie der Ansicht, dass das Ausmaß und die Breite, mit der wir dieses Haus, den Innenausschuss, den Bundestag damit beschäftigen, in einem angemessenen Verhältnis zu den Anzahl der Fälle steht. Und bitte den Teil, jeder Fall ist einer zu viel. Wir sind gegen Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden. Dem stimmen wir alle zu, den müssen Sie nicht wiederholen. Ich frage Sie nur danach, ob Sie das Verhältnis für angemessen beachten, mit dem wir dieses Problem hier adressieren, oder ob das völlig übertrieben ist.
Frau Kollegin von Storch, mir steht es beim besten Willen nicht zu, zu bewerten oder zu beurteilen, welche Fragen die Kolleginnen und Kollegen für die Fragestunde einreichen. Es ist meine Aufgabe, der ich auch sehr gerne nachkomme, diese Fragen hoffentlich zufriedenstellend und ausreichend zu beantworten.
Weitere Zusatzfrage von Frau Mihailic.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Staatssekretär. Also ich will es einfach mal ganz direkt fragen, Herr Mayer. Halten Sie denn eine vertiefte wissenschaftliche Analyse über Ausmaß und Ursachen von Rechtsextremismus speziell für die Polizei für schädlich? Also den Eindruck könnte man ja fast gewinnen, so wie Sie und auch der Bundesinnenminister sich aktuell in dieser Debatte dagegen wehren. Und ich will das an der Stelle auch noch mal ein bisschen spezifizieren. Also ich persönlich habe jetzt über die vielen Monate der Diskussion, also wir machen das ja jetzt nicht erst seit heute oder seit ein paar Tagen, ich habe persönlich den Eindruck gewonnen über die vielen Monate der Diskussion, über die Frage, macht man jetzt eine Studie oder macht man sie nicht, dass eigentlich die Debatte darüber ja viel schädlicher ist, als jetzt endlich mal diese Analyse zu machen. Ja, jetzt wirklich endlich mal zu sagen, wir schauen uns das genau an. Und zwar im Interesse der vielen, überwiegenden Mehrheit der Beamtinnen und Beamten, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden unserer Verfassung stehen, um die wirklich davor zu schützen, in einen Pauschalverdacht zu geraten, indem wir das ein für alle Mal abräumen und uns wirklich mal vertieft die Strukturen ansehen und vertieft anschauen, gibt es ein strukturelles Problem, ja oder nein? Also diese Frage überhaupt erst einmal zuzulassen oder in Erwägung zu ziehen. Mein persönlicher Eindruck ist, eine solche Studie würde den vielen Beamtinnen und Beamten enorm helfen, sich eben von diesem Makel zu befreien und ganz im Gegenteil völlig unschädlich zu sein. Aber ich habe jetzt hier den Eindruck gewonnen, als wenn Sie ja gegenteiliger Auffassung sind. Und deswegen möchte ich Sie gerne noch einmal danach fragen, wie Sie das empfinden.
Frau Kollegin Dr. Mihailic, Sie haben ja in der Vergangenheit dem Bundesinnenminister, und vielleicht tun Sie es auch mir, immer wieder den Vorwurf gemacht, er oder wir wären wissenschaftsfeindlich. Diesem Vorwurf möchte ich in aller Entschiedenheit entgegentreten. Ich habe jetzt mehrmals ausgeführt, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer der erste Bundesinnenminister seit der Wiedervereinigung war, dass diese Bundesregierung die erste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung ist, die das der gestern vorgestellte Lagebild in Auftrag gegeben hat.
Studie.
Also man kann doch hier beim besten Willen den Bundesinnenminister oder der Bundesregierung nicht unterstellen, wir würden hier irgendein Thema verharmlosen oder beiseite schieben wollen.
Der Verfassungsschutz,
ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe es mir auch zu eigen gemacht, sehr viel Gespräche mit vor allem Bundespolizeibeamtinnen und Beamten zu führen, sehr viele Dienststellen zu besuchen. Aus den Gesprächen kriege ich nicht die Rückmeldungen, dass der sehnlichste Wunsch der Beamtinnen und Beamten ist, dass eine derartige Studie in Auftrag gegeben
wird. Die wollen das Thema
abräumen. Ich höre eher von den Beamtinnen und Beamten andere Wünsche und andere Forderungen,
was persönliche
Schutzausstattung anbelangt, was mehr Personal anbetrifft, was eine bessere Situation in den Liegenschaften anbelangt. Ja. Also die Debatte, aber wie gesagt, ich habe vorher gesagt, es steht Ihnen ja zu entscheiden, welche Fragen Sie stellen. Ich möchte noch mal deutlich wirklich sagen, um hier nicht den falschen Eindruck zu erwecken, wir sind offen für einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Aus unserer Sicht wäre es vollkommen verfehlt, sich isoliert, spezifisch nur einer Berufsgruppe, nur den Polizeibeamten und Beamten zuzuwenden.
Warum? Sie sind der Dienstherr.
Weil es auch, ich habe vorher erwähnt, durchaus mal beim Jobcenter oder vielleicht bei einer Ausländerbehörde die rechtsextremistische Anwandlungen gibt. Und deshalb wäre es vollkommen verkürzt, nur einer Gruppe im öffentlichen Dienst zuzuwenden.
Vielen Dank. Eine weitere Zusatzfrage von Steffi Lemke.
Herr Mayer, der Spiegel zitiert aus dem Lagebericht, wenn da vorlesen mit Erlaubnis des Präsidenten, wenn an Waffen ausgebildete Beamte zu Extremisten würden, entstehe eine erhebliche Gefahr für den Staat und die Gesellschaft. Jeder einzelne Fall sei geeignet, das Vertrauen in den Staat und die staatlichen Organe zu erschüttern. Würden Sie es als ein strukturelles Problem bezeichnen, wenn das Vertrauen in den Staat und in die staatlichen Organe erschüttert ist?
Frau Kollegin Jelbke, ich bin der Auffassung.
Lemke ist der Name.
Bitte?
Lemke,
habe ich auch gesagt.
Ah, ich habe was anderes verstanden. Okay.
Ich kenne Sie doch schon seit Längerem. Frau Kollegin Lemke, Ich habe jetzt mehrmals ausgeführt, dass die gestern veröffentlichten Zahlen aus diesem Lagebild den Zeitraum von dreieinviertel Jahren umfassend keinesfalls den Rückschluss zulassen, dass es strukturelle, systematische Bestrebungen, rechtsextremistische Bestrebungen in den Sicherheitsbehörden, weder denen des Bundes noch des Landes, gibt. Gleichwohl sind wir der festen Überzeugung, dass der öffentliche Dienst insgesamt und innerhalb des öffentlichen Dienstes natürlich vor allem auch die Sicherheitsbehörden eine besondere Vorbildfunktion in Deutschland, in unserer Gesellschaft haben. Und deshalb nehmen wir jeden Einzelfall ernst. Und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat ja auch deutlich gesagt, jeder Einzelfall ist eine Schande, hat dies auch wortwörtlich so tituliert. Deswegen sind wir eben sehr wohl der Auffassung, dass wir mehr tun müssen, um zu ergründen, warum es rechtsextremistische Vorfälle in den Sicherheitsbehörden gibt. Deswegen wird eben dieses Lagebild von gestern jetzt nicht in die Schublade gesteckt, sondern weiter fortgeschrieben. Einerseits um einen Analyseteil erweitert und andererseits um andere Berufsgruppen im Bereich des öffentlichen Dienstes ebenfalls erweitert.
Vielen Dank.
Das ist schon strukturell.
Letzte Frage hierzu von Rainer Kraft.
Ja, vielen Dank. Es ist bemerkenswert, dass gerade diejenigen, die in der Vergangenheit die offene Sympathie für diejenigen gezeigt haben, die die Polizei mit Brandsätzen und Steinen und schwerem Gerät bekämpft haben, dass die sich jetzt gerade hinstellen und hier versuchen, ihre Sympathie für die Polizei unter Beweis zu stellen. Das ist wirklich bemerkenswert, liebe Grüne. Aber bleiben wir da. Herr Staatssekretär, Sie haben gesagt, es war schwierig und der Innenminister hatte Probleme, die Kooperation der Länder, man musste sie zum Jagen tragen, haben Sie gesagt.
Teilweise.
Haben Sie alle Bundesländer mit Ihren Polizeibehörden jetzt an Bord? Erste Frage. Zweitens, welche Bundesländer waren am schwierigsten, da hinzukriegen? Und drittens, die Kosten. Werden die anteilig zwischen dem Bund und den Ländern geteilt oder übernimmt der Bund einen Teil der Kosten an dieser Studie gegenüber den Ländern? Und vierte Frage, wie schaut es mit Exekutivorganen aus, die nicht dem Bundesministerium des Inneren unterstellen? Werden die auch einbezogen? Haben Sie da Pläne dazu oder sind die erstmal außen vor?
Herr Kollege Dr. Kraft, die erste Frage, alle Bundesländer bzw. alle Polizeien bzw. Landesämter für Verfassungsschutz der 16 Bundesländer haben zugeliefert zu diesem Lagebild. Ich bitte um Verständnis, dass es die vertrauliche Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern erfordert, dass wir hier nicht einzelne Länder an den Pranger stellen. Aber so viel darf ich sagen, dass sich insgesamt die Begeisterung bei den Ländern etwas in Grenzen gehalten hat, was die Frage anbelangt, ob es sinnhaft ist, ein derartiges Lagebild zu erstellen. Dritter Teil der Frage, wie verhält es sich mit den Kosten? Ja. Was die Erstellung des Lagebildes anbelangt, da trägt jede Behörde, jedes Land bzw. der Bund seine Kosten, was die Zulieferung der Daten anbelangt, wobei ich mal davon ausgehe, dass die damit jetzt verbundenen oder konkret angefallenen Kosten sich eher in Grenzen halten werden. Vierter Teil war,
ob Sie Exekutivorgane, die andere Ministerien erstellen, nämlich dem Zoll zum Beispiel, ob Sie Pläne haben, das zu integrieren, oder ist es jetzt nur für Exekutivorgane, die dem Bundesministerium des Inneren bzw. den Landesministerien des Inneren unterstehen?
Also ich habe ja erwähnt, umfasst von diesem Lagebild sind sämtliche Sicherheitsbehörden des Bundes. Das ist also die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, dann die Bundespolizei des Bundestages, auch nicht unwichtig, wie wir wissen, und der Zoll. Der Zoll ist nicht in unserem Geschäftsbereich, auch nicht die Polizei des Bundestages, sodass wir natürlich als Bundesinnenministerium nur Weisungen geben können gegenüber unseren unterstellten Bundesoberbehörden, sprich den drei genannten Bundessicherheitsbehörden.
Vielen Dank. Achte Frage von der Abgeordneten Fidelis-Polat, Bündnis 90 Die Grünen, Notwendigkeit einer rassismuskritischen Aus- und Weiterbildung im öffentlichen Dienst. Herr Staatssekretär.
Frau Kollegin Polat, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Eine rassismuskritische und interkulturell sensibilisierende Bildung der Studenten, Auszubildenden und Bediensteten des Bundes ist nicht erst seit den medienwirksamen Vorfällen, sondern seit langem Bestandteil der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Bundesverwaltung. Sämtliche Aus-, Fortbildungs- und Studieninhalte in der Bundesverwaltung werden fortlaufend unter Einbeziehung der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Lage weiterentwickelt.
Zusatzfrage?
Vielen Dank, Herr Präsident. Herr parlamentarischer Staatssekretär, hier würde mich interessieren, inwieweit Sie unterschiedliche Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bei den Fort-, Aus- und Weiterbildungen differenzieren. Ich mache mal ein Beispiel, das Thema Antiziganismus. Wir hatten hier auch jüngst Fälle bei der Polizei. Wird darauf eingegangen, dass es unterschiedliche Rassismen, unterschiedliche Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, auch unterschiedliche Fortbildungsveranstaltungen bedarf, unterschiedlicher Fortbildungsveranstaltungen bedarf.
Frau Kollegin Bullert, ich habe ja bereits ausgeführt, dass nicht erst seit den jüngsten Vorfällen, seit diesen schändlichen und verwerflichen Vorfällen, die Lehrinhalte in allen Bildungseinrichtungen des Bundes, sei es die Hochschule des Bundes, sei es die BAKÖV, sei es aber auch behördeninterne Bildungs- und Fortbildungsmaßnahmen, dass in all diesen Bildungseinrichtungen die Vermittlung von Kenntnissen über Rassismus, über Radikalismus, über Antiziganismus, über Antisemitismus eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das trifft natürlich vor allem für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte zu. Die Maßnahmen sind hier sehr zieladressaten orientiert. Und was ich auch für wichtig halte, dass es hier auch bei diesen Bildungsangeboten einen interdisziplinären Ansatz gibt. Es gibt also keine eigene Lehrveranstaltung Radikalismus oder Antisemitismus oder Antiziganismus, sondern diese wichtigen Lehrinhalte fließen ein in unterschiedliche Fächer, ob dies Politik, ob das Sozialkunde ist, ob dies auch Verfassungsrecht ist, Staatsrecht ist, ob dies aber auch psychologische Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sind. Ich bin der Auffassung, dass unsere Bildungseinrichtungen des Bundes hier wirklich einen sehr schönen, einen interdisziplinären, kohärenten Ansatz an den Tag legen, was die Vermittlung von diesen wichtigen Lehrinhalten anbelangt.
Weitere Zusatzfrage?
Vielen Dank, Herr Präsident. Dann gehe ich noch mal vielleicht auch ins Konkrete. Wir hatten jüngst auch in der politischen Auseinandersetzung zum Thema Antiziganismus, gerade vom Zentralrat der Sinti und Roma, die Hinweise, dass Landes- und Polizeien nach wie vor in Pressemitteilungen, aber auch bei der Datenerfassung explizit auf die Zugehörigkeit von Tatverdächtigen zur Minderheit der Sinti und Roma hinweisen. Beispielsweise auch eine Sondererfassung in diesen sogenannten Freitextfeldern. Da wird dann geschrieben Roma und Sinti oder HWAO, mobile ethnische Minderheit oder auch Landfahrer. Also eine ganz klare Markierung. Der Zentralrat hat in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, rassistische Datenerfassung, die eine Minderheit delinquenten Verhalten zuordnet, sind mit den Kriterien des demokratischen Rechtsstaats nicht vereinbar. Wir waren uns da auch alle einig. Nichtsdestotrotz hat die Bundesregierung auch hier immer auf individuelle Fehler hingewiesen. Und bereits 2007 in der Innenministerkonferenz wurden Leitlinien erarbeitet in einer Projektgruppe, wo es gerade um diese diskriminierende oder Vermeidung von diskriminierenden Minderheitenbezeichnungen durch Polizeibehörden gehen sollte. Und ich schließe explizit auch die Bundespolizei ein, weil wir hatten hier auch einen Fall in München der Bundespolizei, wo die Bundespolizeidirektion im Übrigen das noch gedeckt hat, erst auf Hinweisen aus dem Parlament heraus, das war die Kollegin Ulla Jelpke, hat das Bundesinnenministerium reagiert. Und erst dann hat man erkannt, dass das scheinbar nicht in Ordnung ist. In diesem Zusammenhang frage ich, ob Sie mit uns gemeinsam und mit dem Zentralrat einig sind, dass hier explizit noch mal rechtsverbindliche Empfehlungen auch auf der Innenministerkonferenz bezüglich Fort-, Weit- und Außerbildung zum Thema Antiziganismus geben soll, und erwarten Sie hier auch Empfehlungen aus der Expertenkommission Antiziganismus?
Bitte sich künftig mal etwas knapper zu fassen. Sie können ruhig Anmerkungen machen zu der Frage, die Sie stellen wollen, aber es ist eine Fragestunde und keine Aktuelle Stunde. Herr Staatssekretär.
Frau Kollegin Bullert, wir nehmen als Bundesinnenministerium die Hinweise des Zentralrats der Sinti und Roma sehr, sehr ernst. Wir befinden uns mit dem Zentralrat, insbesondere mit dessen Vorsitzenden, mit Romani Rose, wirklich seit vielen Jahren in einem sehr guten, konstruktiven Austausch und Dialog. Und ich habe ja selbst auch noch in anderer Funktion auch mitwirken dürfen, dass die von Ihnen erwähnte Expertenkommission hier im Haus auch eingerichtet wurde. Vor dem Hintergrund werden wir natürlich auch die Empfehlungen der Expertenkommission Antiziganismus, die ja noch in der laufenden Legislaturperiode kommen sollen und veröffentlicht werden sollen, auch sehr, sehr ernst nehmen. Die von Ihnen genannten Vorfälle sind natürlich nicht akzeptabel, die sind nicht in Ordnung. Sowas sollte und darf auch nicht vorkommen. Und wir werden natürlich unsererseits als Fach- und als Rechts- und Fachaufsichtsbehörde, aber ich bin auch der festen Überzeugung, auch das Bundespolizeipräsidium, alles in unserer Macht Stehende tun, um darauf hinzuwirken, dass in der Praxis derartige Vorfälle sich nicht mehr wiederholen.
Vielen Dank. Ich möchte wenigstens noch eine Frage aufrufen aus dem Bereich Nicht-Polizei. Deshalb lasse ich Herrn Brandner keine weiteren Zusatzfragen zu. Das ist die Frage 9. Schade, dass Sie das trifft. Das ist die Frage 9. Ausnahmeregelung bei der Visaerteilung für freiwillige Dienstleistende aus Drittstaaten in Deutschland. Die stellt der Abgeordnete Ottmar von Holz. Herr Staatssekretär.
Sehr geehrter Herr Kollege von Holz, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die aus zwei Teilen bestehende Frage wird wie folgt beantwortet. Deutschland hält sich an die europäischen Vorgaben zu den Einreisebeschränkungen mit dem Ziel der Eindämmung der Corona-Pandemie. Dabei werden auch die Empfehlungen des Rates der Europäischen Union vom 30. Juni 2020, die Lockerungen dieser Beschränkungen vorsehen, sehr ernst genommen. Die Einreise aus Drittstaaten, die nicht auf der Positivliste stehen, ist nach den Empfehlungen des Rates nur für spezifische Kategorien von Reisenden möglich, nämlich solche, die eine wichtige Funktion ausüben oder deren Reise zwingend notwendig ist. Reisende zur Wahrnehmung eines Freiwilligendienstes sind davon nicht erfasst. Bei der Anwendung der Einreiseausnahmekategorien bleibt die Verhinderung der Infektionsverbreitung das übergeordnete Ziel. Als EU-Ratspräsidentschaft beabsichtigt die Bundesregierung eine Diskussion zur Weiterentwicklung der Ausnahmetatbestände. Die Gespräche in Brüssel dazu laufen. Die weitere Entwicklung auf EU-Ebene bleibt insofern abzuwarten. Zum zweiten Teil der Frage, welche Staaten damit rechnen können, bald in die Positivliste aufgenommen zu werden, kann ich darauf hinweisen, dass sich angesichts der weltweiten Pandemieentwicklung aktuell eine Erweiterung dieser Liste nicht abzeichnet. Ein nationaler Alleingang zur Erweiterung der Positivliste ist ausgeschlossen. Für eine Aufnahme weiterer Staaten auf die EU-Positivliste wäre eine verstärkte qualifizierte Mehrheit im Rat erforderlich. Eine solche ist derzeit nicht im Ansatz ersichtlich.
Zusatzfrage?
Ja, schönen Dank, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, dann hätte ich gern von Ihnen erläutert bekommen, es gibt ja den Ausnahmetatbestand Beschäftigung im öffentlichen Interesse. Und laut Auskunft von deutschen Botschaften an mich wäre das eine Ausnahmemöglichkeit, auch im aktuellen Visavergabestopp. Weltweit Freiwilligendienste wie weltweit sind immerhin steuerfinanziert, werden ja von Deutschland aus finanziert. Und deshalb würde ich Sie ganz gerne fragen, warum ein solcher finanzierter Dienst nicht als Beschäftigung im öffentlichen Interesse gesehen werden kann.
Herr Kollege von Holz, ich habe Ihnen ja gerade eben ausgeführt, dass es derzeit auf europäischer Ebene Überlegungen gibt, dass man diese sogenannte Annex 1-Liste etwas großzügiger auslegt. Aber ich bitte auch um Verständnis, dass es gerade auch angesichts des Umstandes, dass Deutschland derzeit die Ratspräsidentschaft innehat, ein vollkommen falsches Signal wäre, wenn Deutschland, wenn die Bundesregierung hier einen nationalen Alleingang vollziehen würde. Derzeit ist es so, dass die weit überwiegende Mehrheit der EU-Mitgliedsländer der Auffassung ist, dass von den bisherigen Ausnahmevorschriften, was die Einreisebeschränkungen für Drittstaaten anbelangt, Freiwilligendienstleistende nicht mit umfasst sind. Genauso wie beispielsweise auch Au-pair-Kräfte nicht mit umfasst sind. Wie gesagt, es gibt jetzt Überlegungen, die sind von der EU-Kommission angestrengt worden, werden auf europäischer Ebene derzeit in Brüssel sehr intensiv geführt. Deutschland kommt hier auch seiner Verantwortung als Ratspräsidentschaftsland auch insoweit sehr intensiv nach, als dass wir eine wichtige moderierende Funktion einnehmen. Dennoch muss ich offen sagen, dass die überwiegende Mehrheit der EU-Mitgliedsländer gerade angesichts des Pandemiegeschehens in den betreffenden Ländern weiteren Liberalisierungen, die über diese genannte Positivliste, die derzeit auf nationaler Ebene 7 Länder umfasst, auf europäischer Ebene 11 Länder umfasst, nicht bereit ist, hinauszugehen.
Weitere Zusatzfrage? Ist an.
Immer wenn ich loslege, geht es wieder raus. Also dann würde ich ganz gerne noch mal fragen, ob Sie denn die Tatsache mitnehmen, dass Freiwilligendienste, diejenigen, die von auswärts hierher kommen, sind ja fast ein ganzes Jahr, dass da sehr viele Projekte von abhängig sind, hier in Deutschland, vom Einsatz dieser Freiwilligen aus Drittstaaten. Und dadurch, dass sie ein ganzes Jahr im Land sind, können die also locker ihre Quarantänezeit absolvieren und dann anschließend für den Rest des Jahres noch unter den natürlich gegebenen Bedingungen der Kontakte hier ihren Einsatz zeigen. Meine Frage also dahingehend, dass Sie diesen Aspekt in den Verhandlungen da in Brüssel mitnehmen, das zu berücksichtigen, am Ende zu einer solchen pauschalen Ausnahmeregelung zu kommen, statt da so eine Länderpositivliste zu haben in dem Bereich Freiwilligendienste aus Drittstaaten.
Sehr geehrter Herr Kollege von Holz, mir ist die herausragende Bedeutung und die Sinnhaftigkeit von freiwilligen Diensten und freiwilligen Dienstleistenden vollends bewusst. Und vor dem Hintergrund bringt sich die Bundesregierung auch bei den Gesprächen und Verhandlungen auf europäischer Ebene sehr konstruktiv mit ein. Aber ich möchte noch einmal deutlich machen, es wäre nicht nur, weil wir die Ratspräsidentschaft innehaben, aber gerade weil wir sie derzeit innehaben, ein falsches Signal, wenn wir hier einen nationalen Alleingang vollziehen würden. Darüber hinaus muss man auch deutlich sagen, dass Freiwilligendienstleistende aus allen EU-Ländern natürlich ungehindert innerhalb der EU reisen können und dass auch Angehörige, Staatsangehörige beispielsweise aus Kanada, aus Australien, Neuseeland, Thailand, Georgien, Uruguay auch ungehindert natürlich beispielsweise nach Deutschland reisen können, um hier ihrem wichtigen Freiwilligendienst nachzugehen.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Alle weiteren Fragen werden schriftlich beantwortet. Ich beende die Fragestunde und rufe auf den Zusatz.